Wir kriegen das mit dem Gerät hin? Ja, vielleicht waren es die beiden Mikros, die miteinander in Konkurrenz waren. Bernd, ich bin übrigens auch Sachse, Niedersachse. Also vielen Dank, dass hier die Sachsen besonders gewürdigt wurden. Ja, ich bin gebürtiger Niedersachse und komme aber jetzt aus Hamburg, das haben wir ja schon gesagt. Und der Satz, wer zu viel hat, kommt zu kurz, der ist tatsächlich von mir. Aber ich habe ihn auch irgendwo genommen. Also, ne, nicht selber ausgedacht. So. Wir sitzen hier so gemütlich, haben wir gerade schon gesagt, und werden ja fast schon herbstliche Gefühle so warm in uns, wenn es draußen so dunkel und regnerisch ist. Da habe ich an Weihnachten gedacht. Erinnerst du dich noch an die Weihnachtszeit? Das ist mein Einstieg heute. Bei der Weihnachtszeit, an die ich mich erinnere, war es ja immer so, die fing ja ganz früh an, also schon meistens im Oktober. Dann fingen wir an, die ersten Wunschzettel zu schreiben. Ja, dann wurde fleißig aufgeschrieben und der Tag, an dem dann das Glöckchen klingelte und die Tür in die Weihnachtsstube aufging, der wurde herbeigesehnt wochenlang. Und wir waren gespannt, welche Wünsche werden denn wohl erfüllt? Hatten ja ellenlange Wunschzettel. Und eigentlich war auch klar, nicht alle Wünsche werden erfüllt, aber dann wurden doch die besonderen Geschenke ausgepackt und als erstes kam ein wunderschöner, selbstgestrickter Wollpulli von Tante Ilse. Kratzte ein bisschen, aber war ja praktisch. Ja, eine neue Jeanshose. Die andere war halt zu kurz. Ein kleines Lego-Set, ein paar Holztiere für meinen Bauernhof und eine große Flasche Multisanostol. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Multisanostol. Das war so ein Gesundheitsdrink, der uns groß und stark machen sollte. War alles sehr praktisch, wunderbar. Und es gab auch schöne Sachen. Bunter Teller mit Zimtsternen und Nüssen und Marzipankartoffeln und so kleinen, ja, Köstlichkeiten. Alles gut. Vielleicht waren es bei dir andere Sachen, aber im Grunde waren ja unsere Wünsche und das, was am Ende dabei rauskam, immer relativ bescheiden, oder? Die großen Wünsche, die wurden nicht erfüllt. Aber zum Trost sagte man uns, das ist doch schön, dann bleibt der Wunsch in dir erhalten, kannst ihn weiter pflegen. Und das machte ich auch. Ich habe das ganze folgende Jahr dann wieder Kataloge gewälzt. Entschuldigung, für die Jugendlichen, Kataloge, das war sozusagen Amazon auf 1000 Seiten aus Papier. Musste man so switch, also umblättern von Hand, dann konnte man sich das so angucken. Und da habe ich mir meine Wünsche angeschaut. Also da waren ja die ganzen tollen Sachen drin. Und zu meiner Konfirmation habe ich mir dann einen großen Wunsch selber erfüllt. Da gab es ja Geld und dann konnte man sich selber was kaufen. Ich habe mir mein erstes Rennrad gekauft. Und damit fing das Dilemma an. Ich hatte so lange auf dieses Wunschrennrad hingespart, so lange davon geträumt, dass es nun, wo es da war, plötzlich nicht mehr so toll war. Der Traum davon war schön. Und die Erwartung und die Vorfreude war großartig. Aber jetzt war es plötzlich ein normaler Alltagsgegenstand. Ich bin damit jeden Tag zur Schule gefahren. Und irgendwann war es halt einfach nur ein Fahrrad. Ich habe mit 13 Jahren eine wichtige Lektion gelernt. Eine alte Volksweisheit sagt, im Leben gibt es immer zwei Tragödien. Die eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches und die andere ist seine Erfüllung. Ja, erfüllte Wünsche, so sonderbar es klingt, machen eben nicht wirklich immer glücklich. Jedenfalls nicht auf Dauer. Kinder jubeln, wenn sie eine Autorennbahn kriegen, aber das wissen die Eltern ganz genau. Nach ein paar Tagen liegt diese Autorennbahn irgendwo in der Ecke und ist nicht mehr so interessant. Kinder jubeln, wenn sie endlich den kleinen Hund bekommen, den sie sich so lange gewünscht haben. Aber nach einer Woche heißt es, ach Papa, geh du doch lieber mit ihm Gassi. Und kannst du ihn auch füttern und pflegen und Tierarzt und die Kosten. Und es ist plötzlich nicht mehr das tolle Tier, auf das man sich so gefreut hat. Die Tendenz nimmt ab. Das Begeisterungslevel sinkt, je länger wir die Sachen haben. Und wenn wir dann auch anfangen zu vergleichen, was unsere Klassenkameraden bekommen haben und die Freunde, dann sind unsere Sachen sowieso irgendwie gar nicht mehr so toll. Naja, dabei ist es doch so, die Leute machen sich ja Gedanken. Womit kann man uns eine Freude machen? Jedes Jahr eine schöne Krawatte, ja, toll. Jedes Jahr die Lieblingspralinen, die wir doch so gerne mögen. Meine Frau hat jahrelang von meinen Eltern Schweineohren, also so Gebäckteilchen, ja, Schweineohren bekommen, die mag sie doch so gerne. Ja, vielleicht hat sie die mal gemocht, aber auf die Dauer, tja, vielleicht erwarten wir auch schon gar nichts mehr. Immer nur die Lieblingssocken jedes Mal. Vielleicht sind wir zu oft enttäuscht worden und haben innerlich gesagt, ich brauche auch eigentlich keine Geschenke mehr. Ich habe irgendwann den Geschenkestopp ausgerufen und seit ein paar Jahren sage ich so stereotyp, immer wenn man mich fragt, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ach danke, ich bin doch wunschlos glücklich, ich brauche ja eigentlich nichts, ich habe doch alles. Ja, stimmt natürlich nicht. Und deshalb erfüllen wir uns dann die Wünsche, die wir nicht erfüllt bekommen, einfach selber. Aber auch da merken wir, die Sachen, die wir eben noch so toll fanden, nach einer gewissen Weile gewöhnt man sich dran, verliert es auch seinen Zauber und seinen Reiz. Das, was er uns eigentlich bringen sollte, dieser Wunsch, Zufriedenheit, Erfüllung, Freude, Entspannung, hält halt nicht so lange. Wilhelm Busch, nicht der fromme Prediger aus dem Ruhrgebiet, sondern Wilhelm Busch, der diese tollen Karikaturen angefertigt hat, der hat etwas Schönes gesagt. Wilhelm Busch hat gesagt, wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt hab ich endlich Frieden. Ach Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Ja, ich glaube, so ist es mit den Wünschen. Die vermehren sich. Du bist nie zufrieden. Du willst immer mehr. Dieses Gedicht von Wilhelm Busch hat den Titel Niemals. Und das soll es genau heißen. Du bist niemals zufrieden. Du willst einfach immer mehr. Ein Zeitgenosse und Mitbewohner meiner schönen, wunderbaren, jetzigen Heimat Hamburg, der Psychologe Thorsten Brücke, ist der Sache auf den Grund gegangen. Jetzt wird es noch mal ein bisschen wissenschaftlich, aber wir können ja hier heute Abend auch mal ein bisschen wissenschaftlich sein. Er hat nämlich dem Zusammenhang von Wünschen und Zufriedenheit einmal so nachgeforscht, und zwar mit Weisheit und Einsicht. So heißt es übrigens heute in den Herrnhuter Losungen auch, dass wir mit Einsicht und Weisheit den Dingen auf den Grund gehen sollen. Und genau das hat er gemacht. Er hat die Sachen erforscht und hat gesagt, wenn ich die Menschen beobachte mit Wünsche und Zufriedenheit, dann sehe ich, eigentlich sind sie schon zufrieden, bevor die Wünsche kommen. Aber die Wünsche verdecken diese Zufriedenheit. Eigentlich ist alles schon gut. Und wenn ein Wunsch erfüllt wird, sagt er, sind wir nicht glücklich über den Gegenstand oder über das Ereignis. Wir sind glücklich, weil unser rastloses Wunschdenken einen kleinen Moment zur Ruhe kommt. Das ist seine Beobachtung. In so einem Moment dieser inneren Stille wird dann spürbar, was eigentlich immer schon da war. Ein innerer Frieden, den wir versucht haben zu bekommen, obwohl wir ihn schon hatten. Denn er sagt, das ist unser natürlicher Zustand. Eigentlich sind wir zufrieden, nur wir erkennen das nicht. Und die Wunschmaschine läuft sofort wieder an. Der Glaube, wir müssten erst ein paar Bedingungen erfüllen und ein paar Wünsche müssten sich erfüllen, damit wir glücklich sein können, ist ein Irrtum, sagt er, aber ein hartnäckiger. Wir alle fallen darauf rein. Die Werbung, die uns jeden Tag über den ultraflachen 4K-Bildschirm in HD-Qualität ins Wohnzimmer flattert, wobei, wenn ich dann an diesen Fernseher denke, merke ich, der ist ja schon wieder von gestern und die Nachbarn haben schon wieder ein größeres Teil, ich will schon wieder einen anderen haben. Die Werbung sagt uns ja ständig, du brauchst mehr. Die Reklamezettel, die gerade in der Adventszeit ja immer zuhauf dann ins Haus kommen, aber auch die ganze übrige Jahreszeit verstopfen diese Dinge unsere Briefkästen. Sie reden uns ein, du hast nie genug, du brauchst mehr. Alles redet uns das ein. Und wenn du genug hast, irgendwann, dann bist du zufrieden. Ja, wenn du nur endlich mal den Partner fürs Leben gefunden hast, wenn du endlich mal diese Krankheit überwunden hast, wenn du endlich frei bist von irgendwelchen Abhängigkeiten, wenn, dann. Und so leben wir alle miteinander. Es führt uns aber nicht zum Erfolg, es beherrscht uns. Es nimmt uns in den Mangel, es lässt uns gar nicht frei leben. Wir sind ständig auf der Suche. Und weil wir suchen und nicht finden, wird so manche Suche zur Sucht. Sucht ist Suche, die niemals findet. Wir werden kaufsüchtig, vergnügungssüchtig, fernsehsüchtig, alkoholsüchtig, drogensüchtig, sexsüchtig. Wir wollen immer mehr und sind nie zufrieden. Ein jeder Wunsch, sagt Wilhelm Busch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Mehr, mehr, mehr. Okay, sagst du, das habe ich alles schon gehört. Ist jetzt nichts Neues, klingt ganz gut, aber ändert ja nichts daran. Meine Wunschmaschine rattert ja trotzdem, immer wieder. Und das wissen die Marketingstrategen und darauf setzen sie. Und wir fallen so gerne darauf rein. Immer wieder fangen sie uns ein mit ihren Versprechungen. Ich sage euch mal ein Beispiel. Fast jeder, den ich kenne, muss immer das neueste Produkt aus dem Apfelparadies haben. Das neueste Smartphone von Apple. Ja? Und so ein Unternehmen wie dieses Apple-Unternehmen, wo du Sachen eben nicht für ein Apfel und ein Ei bekommst, sondern wo du richtig draufzahlen musst, da siehst du, wie die Marketingstrategen funktionieren. Sie bauen ein quasi religiöses System auf. Apple-Stores in den großen Städten sind wie Glaskathedralen. Da gehst du rein und du wirst vor Ehrfurcht ganz klein und denkst, boah, das zwingt mich ja fast in die Anbetung. Die Angestellten sind uniformierte Ministranten, die dienen und die dort dem Produkt huldigen. Das Wischen über das iPhone gleicht schon fast einem Kreuzzeichen, wenn du das intakt oder in Gang bringen willst. Und Steve Jobs, der selber als der iGod von seinen Mitarbeitern bezeichnet wurde, er hat regelmäßig gute Nachrichten verkündet, wenn er das neueste Produkt feierlich ins Leben rief und der Welt vorstellte, Apple hat wieder etwas ganz Wichtiges, was jeder Mensch braucht, in die Welt gebracht. Kein Wunder, dass solche Firmen und solche Strategien erfolgreich sind. Die Soziologen sagen, wir haben die Religion des Konsumismus erreicht. Religion des Konsumismus. Der Philosoph Walter Benjamin beschreibt diese Religion folgendermaßen. Er sagt, der Konsumismus dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen und Unruhen, auf die wir damals bei der Religion Antworten gesucht haben. Der Konsumismus bedient das, was früher die Religion gemacht hat. Heute brauchen wir auf Lebensfragen keinen Gott mehr. Benjamin sagt, es ist ein Kult ohne Transzendenz, also ein Kult, der ohne Gott auskommt, ohne übernatürliche Kräfte. Schlicht gesagt, wir haben Gott abgeschafft und an die Stelle von Gott ist Konsum und Raffgier getreten. Wir wenden uns nicht mehr an Gott heute, sondern, das sagen ganz viele, wir geben unsere Bestellung beim Universum ab. Ja, da können wir unsere Wünsche loswerden und da werden sie erfüllt oder auch nicht. Aber das ist der richtige Ort dafür. Oder wir gehen in den richtigen Online-Shop und da werden sie auch erfüllt. Das Schlimme ist, dass so Werte, für die wir früher gestanden haben, wie Familie, Kirche, Vereine, immer mehr an Bedeutung verlieren. Die Orte, wo Menschen sich früher begegnet sind, wo sie gemeinschaftsstiftende Erlebnisse hatten, also die, wo sie eine Kultur des Miteinanders gepflegt haben, wo man Identität gefunden hat, diese Orte werden immer bedeutungsloser. Früher war man Kegelbruder, Schützenkamerad, Christ, Wanderfreund. Heute, so sagen die Soziologen, glauben die Zeitgenossen, dass sie all das im Konsum finden. Identität, Gemeinschaft, all diese Dinge. Ich shoppe, also bin ich, ist das Glaubensbekenntnis unserer Zeit. Und das ist nicht nur ein Bekenntnis der Konsumjünger, sondern vieler, vieler Menschen. Sie suchen ihre Zufriedenheit in der eBay-Community. Das Perverse daran ist, dass unser Bedürfnis nach Gemeinschaft uns total einsam macht. Wir sitzen nämlich alleine vor dem Bildschirm und suchen unser Glück, versuchen unsere Sorgen mit einem Einkauf bei Amazon zu befriedigen und beschenken uns mit Glücksgefühlen durch Schuhe von Zalando und glauben, jetzt geht's uns richtig gut. Aber es ist nie genug. Wir bekommen nie genug. Denn solange wir den Täuschungen unserer inneren Wunschmaschine auf den Leim gehen, produziert sie ständig neue Bedürfnisse. Und wir bleiben mangelhaft. Wir haben das Gefühl, uns fehlt was. Uraltes Beispiel, warum wir so sind. Der griechische Eroberer Pyrrhus, wir haben alle schon von ihm gehört im Geschichtsunterricht oder an anderer Stelle. Pyrrhus war ein großer Kriegsherr. Und sein Hofnarr fragt ihn, Herr, wenn ihr Rom eingenommen habt, was werdet ihr als nächstes tun? Und Pyrrhus sagt, Sizilien liegt gleich um die Ecke, dann werden wir uns einfach Sizilien einverleiben. Und nach Sizilien, was wollt ihr dann tun, fragte der Narr. Dann gehen wir rüber nach Afrika und plündern Karthago. Und nach Karthago, Herr, Griechenland. Der Narr erkundigte sich, und was erwartet ihr als Belohnung für all eure Siege? Dann, sagte Pyrrhus, setzen wir uns nieder und machen uns ein schönes Leben. Darauf der Narr, können wir uns nicht jetzt schon einfach ein schönes Leben machen, uns hinsetzen und genießen? Können wir. könnten wir. Tun wir aber nicht. Wir sind genauso. Wir glauben, es müsste sich noch so viel ändern. Pyrrhus erlangte auf dem Weg seiner ständigen Wunscherfüllung den berühmten Pyrrhus-Sieg. Und dort hat er mehr verloren, als er jemals gewonnen hat. Wer zu viel hat, kommt zu kurz. Am Ende verliert man sich selbst. Und das geht anderen auch so. Superstars, die wir im Fernsehen sehen, sind nie zufrieden. Sie lassen sich mehrmals im Jahr operieren, weil sie glauben, sie müssten noch schöner sein. Sie steigern sich in einen Wahn, bis ihre Stirn von Botox festzementiert und die Mimik eingefroren ist. Und jeder sagt, hör mal, es wird immer schlimmer, aber sie können nicht mehr aufhören. Lottogewinner, so zeigt eine Untersuchung, stürzen mehrheitlich in Depression und Sucht, weil Geld und Erfolg eben nicht dauerhaft zufrieden machen. Leute, die deprimiert im Altenheim sitzen, am Ende ihres Lebens, wo sie die ganze Zeit glücksverheißenden Zielen hinterhergelaufen sind, diese Menschen haben noch einen Wunsch, und das ist der Grundwunsch aller Menschen. Es sollte alles anders sein, als es jetzt ist. Das ist der Grundwunsch. Das Wetter sollte anders sein, als es jetzt ist. Die Verwandtschaft, sie sollte anders sein, als sie ist. Meine finanzielle Lage, der Gesundheitszustand, es sollte anders sein. Aber dieser Wunsch geht nie in Erfüllung. Nie. Wie sagte schon der weise Grieche Epikur, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nicht seinem Reichtum hinzu, sondern nimm ihm einige seiner Wünsche. Der teure exotische Urlaub, das exklusive Hobby, die teure Gesichts-OP, der überflüssige Schnickschnack und am Ende immer die gleiche Erfahrung, ich kann mir meine Zufriedenheit nicht kaufen. Und Reichtum ist noch lange keine Garantie für ein glückliches Leben. Der Leiter der Leipziger Uniklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Professor Geier, hat gesagt, bei Reichtum oder Ruhm gibt es keinen erkennbaren Zusammenhang mit dem Gefühl der Zufriedenheit. Oder wie es der Volksmund sagt, Geld allein macht eben nicht glücklich. Ist das nicht traurig, dass wir dennoch immer wieder auf diese Masche reinfallen? Wir brauchen mehr, um glücklich zu sein. Wir brauchen mehr, um eine Zufriedenheit zu erreichen. Ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht, damit wir verstehen, worauf es eigentlich ankommt. Ein Mann, ein schlichter Mann, nimmt seinen Sohn mit aufs Land. Er möchte ihm zeigen, wie die armen Leute leben. Und Vater und Sohn verbringen einen Tag und eine Nacht auf einer Farm mit einer sehr armen Familie. Und als sie wieder zurückkehren, fragt der Vater den Sohn, Sohn, wie war dieser Ausflug? Und der Sohn sagt, sehr aufschlussreich, Vater. Sehr interessant. Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können? Oh ja, Vater, das habe ich gesehen. Was hast du also gelernt? Fragte der Vater. Und der Sohn antwortete, ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben, aber die Leute auf der Farm, sie haben vier. Wir haben ein sehr teures, flaches Fernsehgerät und sie haben sich einfach nur miteinander unterhalten. Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht, aber sie haben einen See, der hört gar nicht mehr auf. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten, sie haben den ganzen Horizont. Der Vater war sprachlos und der Sohn fügt mit glänzenden Augen hinzu, oh Vater, ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Ich glaube, hier hat jemand verstanden, dass Lebensqualität nicht vom Geldbeutel abhängt. Ich glaube sogar, dass Besitz und Reichtum uns eher unzufrieden machen können. Schaut nur die Leute an, die bei Aktien abstürzen, alles verlieren, auf was sie gesetzt haben. Anstatt sich zu freuen, dass es ihnen immer noch im Vergleich mit dem größten Teil der Menschheit wesentlich besser geht, jammern sie und jammern und sind am Boden zerstört. Geld macht uns nicht glücklich. Die Jagd nach mehr und das Streben nach materiellen Gütern hilft uns nicht weiter. Inzwischen denken die Menschen um. Wir erleben, dass immer mehr der Trend sich umkehrt. Statt Konsumismus sagen die Menschen, es muss wieder eine alte Technik entdeckt werden, die jahrhundertelang die Menschheit geprägt hat. Wir müssen miteinander teilen, tauschen. Carsharing-Modelle werden installiert und du kannst auf Internetplattformen Sachen tauschen oder Dinge, die du hast, anderen zur Verfügung stellen. Du kannst wildfremden Menschen Kinderbetten und Kajaks leihen, weil du sie im Moment gerade nicht brauchst. Möglich gemacht hat das natürlich der technische Fortschritt. Aber wir kommen wieder zurück zu den Dingen, die jahrhundertelang uns Menschen geprägt haben. Der Konsum hat eine kritische Masse erreicht. Viele Menschen sehnen sich wieder nach Vereinfachung. Sie wollen das Leben unkompliziert. Und sie lernen beim Tauschen, dass das Leben mit anderen Menschen zusammen viel schöner zu erleben ist. Und sie entdecken Menschen, die ähnlich ticken wie sie. Das ist der Trend. Und der zeigt uns, weniger ist eben doch mehr. Nicht immer mehr haben wollen, um glücklich zu sein. Weniger macht uns glücklicher. Ist das das Geheimnis? Die Frage ist ja, wem verdanke ich das eigentlich alles, was ich habe? Ich glaube, unser Problem ist, dass wir selber uns einbilden, wir hätten ein Recht auf diese Dinge. Deshalb wünschen wir ja immer mehr. Es steht uns ja zu. Wir haben, glaube ich, vergessen, wem wir das eigentlich alles verdanken. Wenn es uns nämlich gut geht, dann denken wir nicht daran, dass es da einen Gott gibt, der uns das vielleicht anvertraut hat. Wenn ich mit Menschen heute rede und erzähle, du brauchst Jesus, dann sagen sie, wozu? Wozu? Mir geht's doch gut, schau dich doch mal um. Mir geht's doch viel besser als dir. Ich habe das teurere Auto, das größere Haus, mir geht's sehr gut. Ich brauche keinen Gott. Ich habe mir das erarbeitet, verdient, es steht mir zu. Mir fehlt nichts. Und wenn du jetzt mit Gott kommst, dann störst du mein Leben. Weil ich bin gut organisiert. Gott stört. Wenn die Menschen aber sagen, sie haben alles, klammern aber Gott aus, dann haben wir ein Problem. Augustinus hat gesagt, dieser alte Kirchenvater, Gott möchte uns etwas geben, aber er kann es nicht, weil wir unsere Hände voll haben. Er weiß nicht, wohin damit. Das ist unser Problem. Es geht uns zu gut. Nur wenn es diesen Gott wirklich gibt, wenn er tatsächlich existiert, wenn er uns geschaffen hat, dann weiß er, was gut für uns ist. Dann weiß er am besten, wie wir ticken. Er hat uns doch konstruiert. Und deshalb gibt es für ein Geschöpf doch nichts Wichtigeres, als seinen Schöpfer zu kennen, um zu erfahren, wie kann mein Leben denn wirklich gelingen. Und daran zu erkennen, wo wirkliche Zufriedenheit zu finden ist, das weiß der Schöpfer doch am besten. Er sorgt für unsere Grundbedürfnisse. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott für deine Grundbedürfnisse sorgt? Ich sag dir mal ein Beispiel. Als unsere drei Kinder klein waren, da haben sie manchmal geschrien, das kommt ja in den besten Familien vor. Und dann habe ich sie auf den Arm genommen, rumgetragen, Faxen gemacht, mit ihnen irgendwie mich bewegt. Aber die hörten nicht auf. Aber sobald sie bei der Mutter auf dem Arm waren, in der Nähe der Brust und gerochen haben, dass hier ihr Grundbedürfnis, nämlich nach warmer Milch, gleich erfüllt wird, da waren sie sofort ruhig. Das Grundbedürfnis konnte nur die Mutter stellen. Ich konnte höchstens mal so eine Ersatzflasche reichen. Unsere Grundbedürfnisse kann nur Gott, unser Vater, stillen. Er weiß, was wir brauchen. Aber wenn wir unsere Zufriedenheit irgendwo suchen, nur nicht bei ihm, dann können wir lange suchen. Dann verlieren wir aber nicht nur uns selbst, dann verlieren wir auch den Kontakt zu unserem Schöpfer. Jesus, dieser tolle, großartige Lehrer, der Sohn Gottes war, der den Schöpfer kennt wie kein zweiter, der hat gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sich selber dabei verliert und unheilbaren Schaden an seiner Seele nimmt. Was nützt es uns, wenn wir alles haben? Wenn aber der christliche Glaube stimmt, dann gibt es wirklich so viele Dinge, die Gott uns schenken möchte. So viele Dinge, die gut für uns sind. Aber wir suchen überall Zufriedenheit, Erfüllung und Glück, nur nicht da, wo wir es haben könnten. Wir laufen daran vorbei, dass Gott uns etwas ganz Besonderes anbietet. Eine Beziehung, die uns wirklich zufriedenstellt. Eine Beziehung, die statt Konsumbefriedigung und Selbstoptimierung uns wirklich zufrieden macht. Entschuldigung. Ich möchte nicht missverstanden werden. Erfolg und materielle Reichtümer sind nicht per se schlecht. Das darf man haben. Aber wir dürfen nie vergessen, wem wir das verdanken. Nie vergessen, dass Gott es ist. Im Alten Testament, im ersten Teil unserer Bibel, steht ein wunderschönes Wort. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen, und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist auch das eine Gabe Gottes. Wir dürfen uns über die Dinge freuen. Aber sie dürfen uns nicht im Griff haben. Die Frage ist doch, habe ich die Dinge oder haben die Dinge mich im Griff? Bin ich schon so ergriffen von dem Haben-Wollen, dass ich gar nicht merke, in welchem Würgegriff ich mich befinde? Gott sagt dir heute, ich möchte, dass du Folgendes weißt. Ich habe diese Welt geschaffen. Alles ist liebevoll bis ins Kleinste geplant. Ich will, dass du lebst, denn ich habe dich gewollt. Du bist kein Zufall. Du bist nicht aus Versehen. Du bist ein geliebtes Kind, nach dem ich Sehnsucht habe. Die materiellen Dinge sind nicht schlecht, aber sie sollen keine Macht über dich haben. Du brauchst sie nicht, um dir Anerkennung zu verschaffen. Auch meine Liebe musst du dir nicht verdienen. Du kannst sie dir auch nicht verdienen. Sie gilt dir bedingungslos. Du musst nicht nach mehr streben, damit du mir gefällst. Ich mag dich so, wie du bist. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als mit dir in einer vertrauens- und liebevollen Beziehung zu sein. Ich kenne dein Leben. Jetzt hör gut zu. Ich weiß, dass viel Gutes in dir steckt. Aber ich weiß auch deine dunklen Seiten. Ich kenne deine maßlose Unzufriedenheit, dein ständiges Streben nach Anerkennung. Ich kenne deine Lästereien, die unguten Gedanken und die Momente, in denen du andere neidisch beäugst und denkst, warum geht es denen so viel besser als mir? Ich weiß, für dich sind diese Dinge kein Problem, aber aus meiner Sicht sind sie wie eine Schranke zwischen uns, sagt Gott. Deshalb leben wir getrennt. Warum? Weil ich vollkommen heilig bin, gerecht. Und niemand, der Ungerechtes auf sich geladen hat, kann mit mir Gemeinschaft haben. Siehst du das Dilemma? Fragt Gott. Meine absolute Gerechtigkeit verlangt nach Trennung. Meine absolute Liebe sehnt sich aber nach Gemeinschaft. Wie soll das gehen? Ich will dich da rausholen, sagt Gott. Ich will dich rausholen aus dieser absoluten immer mehr haben wollen Situation, aus diesem Teufelskreis. Ich will das Problem lösen, sagt Gott. Und ich habe eine Idee. Ich werde selber Mensch und löse das Problem für dich. Ich sterbe für dich am Kreuz, sagt Gott. Ich mache dir ein Angebot, wie unsere Beziehung wieder heil werden kann. Am Kreuz erfüllt sich meine vollkommene Gerechtigkeit, denn das ist klar. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Am Kreuz wird über deine unheiligen und ungerechten Gedanken und Taten gerecht gerichtet. Das muss so sein. Aber gleichzeitig ist das Kreuz der Ort, an dem meine Liebe zu dir sichtbar wird. Du wirst nicht für deine Vergehen gerichtet. Ich habe mich entschlossen, sagt Gott, die Strafe selber auf mich zu nehmen, damit du gerettet wirst. Es gilt dir, wenn du mir vertraust, wenn du mein Angebot ergreifst, entscheidest du dich, dass diese Schranke zwischen uns entfernt wird. Du entscheidest dich für das, wofür ich dich erschaffen habe, für eine Beziehung jetzt und in alle Ewigkeit. Ich gebe dir inneren Frieden, der dich zu Frieden macht, der dich das eigentliche Ziel deines Lebens erreichen lässt, ohne dass du immer nach mehr streben musst. Ich helfe dir, aus der Versklavung des Habenwollens herauszukommen. Ich schenke dir Freiheit in der Beziehung mit deinem Schöpfer. Das alles will Gott dir heute Abend anbieten. Das ist unglaublich. Das ist ein ganz großes Geschenk. Aber Geschenke bedeuten immer, ich darf entscheiden, ob ich sie annehme oder nicht. Es ist dein freier Wille, wie du dich dazu stellst. Du kannst ganz ehrlich und ganz direkt sagen, das ist nichts für mich. Du kannst es aber auch annehmen. Weißt du, wir beten ständig ein Gebet, alle Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht, wir beten ständig ein Gebet. Und dieses Gebet heißt, mein Wille geschehe. Und Gott sagt, dreh's doch mal um, bete doch mal, dein Wille geschehe. Denn dann sagst du ja zu diesem Geschenk. Dann sagst du ja, der Wille Gottes für mein Leben ist gut. Ich möchte, dass das passiert. Erhört werden beide Gebete. Betest du, mein Wille geschehe, wird dein Gebet auch erhört. Aber dann lebst du weiter getrennt von Gott. Wer mit Gott leben will, muss einstimmen in das Dein Wille geschehe. Dann wird Gott sich uns schenken und das neue Leben, von dem ich gesprochen habe, wird uns gehören. Wer zu viel hat, kommt zu kurz. Wer Gott hat, kommt niemals zu kurz, sondern er bekommt ein Leben in Fülle. Er bekommt eine herrliche Zukunft, eine Zukunft, die keine Wünsche mehr offen lässt. Er bekommt Heilung, Freiheit, Leben ohne Begrenzung, Zufriedenheit, die keine Wünsche offen lässt. Das ist sein Geschenk an dich. Du entscheidest, ob du es annehmen möchtest oder nicht. Ich schließe mit einem Gebet. Lebendiger Gott, wir wollen das Leben in Fülle. Wir wollen mitnehmen, was mitzunehmen ist. Wir wollen einstecken, was uns geboten wird. Wir wollen uns satt trinken am Reichtum dieser Welt und wir sind unruhig und unzufrieden. Wir sind niemals satt. Aber wir ahnen, deine Lebensfülle ist anders als das, womit wir uns ständig überfüllen. Du hast so viel für uns bereit, aber unsere Hände sind voll und können es nicht empfangen. Hilf uns loszulassen, was wir sowieso nicht festhalten können, um zu bekommen, was wir nie wieder verlieren können. In Jesu Namen. Amen.